Wir OpenStreetMapper haben ja manchmal so die Tendenz zu sagen, in unsere Datenbank muss alles rein. Ja, von den Hausumringen bis zu den Öffnungszeiten wollen wir alles in der Datenbank haben. Gefällt nicht jedem, gehöre ich auch dazu. Mein Traum wäre es eigentlich so, dass man sagt, vielleicht andere Sachen, die nicht zwingend geografische Objekte sind, andere Datenbanken, dass man verschiedene Datenbanken machen kann, die dann miteinander kombinieren, denke ich, werden wir jetzt im Vortrag von Klaus Stein hören, der zu einem GeoWiki auf OpenStreetMap-Basis sprechen wird.
Ja, genau. Ich möchte euch was über GeoWikis erzählen und praktischerweise habe ich selber auch eins geschrieben. Was ist ein GeoWiki? Naja, dann zoomen wir mal in diese Karte rein und der eine oder andere wird schon erkennen, wo wir da landen. Wer weiß es? Das ist Hawaii, Honolulu, genauer gesagt der International Airport of Honolulu. Und am International Airport of Honolulu fahren diese netten Busse und da steht WikiWiki drauf. Und das hat auch dieser nette Herr hier bemerkt, das ist der Ward Cunningham und er war damals in Honolulu und hat sich mit Design Patterns beschäftigt und brauchte eine Webseite, wo er und seine Kollegen quasi interaktiv aushandeln konnten, wie sollen denn Design Patterns so ausschauen in der Softwaretechnik, hat gesagt, er braucht irgendwas, was ein bisschen weniger aufwendig ist wie die klassische Webseite, nämlich schnell. Also schnell editierbar, schnell veränderbar. Und er hat dann diesen Bus gesehen, hat nachgelesen, was heißt das. Ja, Wiki heißt schnell und im Hawaiianischen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Verdoppelung, eine Verstärkung. Deswegen hat er sein System WikiWikiWeb genannt. Und Wiki ist die heute gültige Abkürzung dafür. Die meisten von uns kennen Wikis. Ich glaube, wahrscheinlich alle, die im Saal sind. Im Wesentlichen haben wir hier Webseiten mit Textbildern und sonstigen, die im Webbrowser editierbar sind, also ich brauche jetzt keine extra Software dafür, die kollaborativ erstellt werden, also ich habe nicht einen Single-Autor, sondern ich habe beliebig viele Autoren. Und was eine Besonderheit ist, was sehr neu war, die Struktur wird durch die Nutzer vorgegeben. Also bei klassischen Datenbanken habe ich so schöne Formulare und Nutzer konnten Sachen eingeben, aber wie die Struktur ausschaut, das war immer Vorgabe des Programmierers oder des Datenbankdesigners und ich konnte halt nur die Inhalte füllen. Im Wiki fülle ich im Grunde nicht bloß die Inhalte, sondern ich gebe auch die Struktur vor, indem ich die Seiten halt untereinander verlinke. Und normalerweise habe ich noch so eine Version History, wo ich nachschauen kann, wann sich wie was geändert hat. So, klassische Wikis sind Wikipedia, hier der Foskis-Artikel. Wir haben hier so haufenweise Fan-Wikis, Live Long and Prosper. Und wir haben natürlich das OSM-Wiki. Und das sind ganz klassische Wikis. Wir haben Webseiten mit Links dazwischen. Alles schön und gut. Was ist jetzt ein Geo-Wiki? Naja, irgendwann in den 90er Jahren sind die Geografen draufgekommen, wir könnten jetzt mal diese schwierige Arbeit der Kartografen und Vermesser von Nutzern unterstützen lassen. Aber die Nutzer, die können das alle nicht so richtig. Das hieß damals VGI. Das hieß, Nutzer durften irgendwelche Daten anliefern und dann kamen die richtigen Geografen und haben draufgeschaut, haben gesagt, die Daten sind gut. Und dann wurden die übernommen in sogenannte VGI-Datenbanken. Das war Gottschild so in den 90ern irgendwann. Und das passte aber nicht allen. Und deswegen hat unter anderem Pridowski und Tirven gesagt, ja, wir übernehmen mal das Wiki-Prinzip und ein Geo-Wiki ist, wenn wir das normalen Wiki-Prinzipien nehmen und auf die Geografie übertragen, auf geografische Daten übertragen. Und im Hintergrund hatten sie dabei dieses Bild von diesen Volunteer Geographic Information, also VGI, wo es quasi Nutzer zwar ein bisschen helfen durften, aber nicht so richtig. Und deswegen war ihnen so Sachen wichtig wie freier Zugang, also Open Access. Jeder hat Zugriff auf die Daten. Wenn ich was editiere, sehe ich das direkt. Das dauert nicht irgendwie, das geht nicht durch ein Gremium und wird erst gereviewt, sondern wenn gereviewt wird, dann danach. Änderungen sind nachvollziehbar. Ich habe einen Gemeingutcharakter, also das, was rauskommt, gehört irgendwie allen. Und das Ganze sollte halbwegs robust sein. Das heißt, wenn ich irgend so ein Geo-Objekt habe, und es hat irgendwelche Eigenschaften, dann sollten diese Eigenschaften nicht dadurch gekennzeichnet sein, dass die räumliche Nähe dazu liegen, sondern sollte da wirklich eine Verbindung zwischen dem Punkt und zum Beispiel einem Ortsnamen vorliegen. Und einfach dieser freie Zugang, der heißt natürlich für Przydorski auch, es muss einfach sein. Also ich muss relativ einfach diese Änderung auch durchführen können, ich muss da nicht studiert haben dafür. Das heißt, er forderte irgendeine Art von Web-Editor, Webmap-Viewer, das heißt irgendeine Art von grafischer Anzeige, ein VisiVig-Editor, auf dem ich arbeiten kann. Und wenn Daten editierbar sind, dann sollen sie bitte auch direkt im Wiki editierbar sein und nicht irgendwie durch komplizierte andere Sachen. Parallel dazu gab es etwas, das nannte sich Map-Based Wiki. Das war eine Forderung von Marcanto und Provenza. A digital map is a social medium. Und da ging es eben darum, ja, die haben das so gesehen, ja, Menschen tauschen sich aus und benutzen eine Karte als Medium. Das heißt, die haben ein bisschen andere Sicht, die sagen, ich habe irgendwelche Informationen, die liegen in so einer Datenbank, die werden in der Karte angezeigt, Nutzer können diese Daten ändern, wow, sie können sie welche hinzufügen, andere Nutzer können die wieder ändern und alle Interaktion funktioniert kartenbasiert. Also ist, die Karte ist das zentrale Medium. Das waren diese Map-Based Wikis. Und wenn man sich das anschaut, ich habe hier mal ein paar Beispiele. Cyclopass ist das Kind von Przydorski. Das ist so eine Karte mit Radwegen, wo Nutzer quasi Radtouren diskutieren konnten, verändern konnten. Es gibt dann die Möglichkeit, an diesem Rand da irgendwelche Tags noch zu vergeben und Diskussionen abzuhalten zu bestimmten Radwegen. Das ist nach seiner Meinung das klassische GeoWiki, so wie er sich das vorstellt. Wir haben natürlich OpenStreetMap selber. Wir haben Daten, die kann man im Browser ändern. Viele Leute arbeiten mit, also das passt alles ziemlich gut. Wir könnten uns über die Einfachheit streiten. Also ist das wirklich einfach? Aber ansonsten ist OpenStreetMap ziemlich sicher ein GeoWiki. Wir haben so eine wesentlich einfachere Stufe, sowas wie Wheelmap, da haben wir die Einfachheit. Ich kann halt mir Orte anschauen und kann schauen, sind die gut zugänglich für Rollstuhlfahrer oder nicht. Das kriegt so ziemlich jeder hin. Wir sehen, die Biologie hier in Münster ist nicht rollstuhlgeeignet auf der Karte. Also das wäre jetzt ein sehr reduziertes GeoWiki, wo ich halt sehr wenig nur ändern kann. Und diese ganzen Sachen sind, wie gesagt, kartenbasiert. Nicht alles, was sich ein GeoWiki nennt, ist ein GeoWiki. Wenn man nach GeoWiki googelt, dann findet man etwas, das nennt sich GeoWiki.org. Ein ganz großes Projekt, haben sie riesig aufgezogen, ist auch ein tolles Projekt. Und zwar gibt es Daten über Land Use. Also wie wird Gelände genutzt, ist dort Landwirtschaft, was auch immer. Und dieses Projekt hat gesagt, ja, wir zeigen dieses Land Use an auf einer Karte und wir zeigen zudem dem Nutzer irgendwelche Satellitenbilder und bitten den Nutzer dann anzukreuzen, ob das stimmt oder nicht. Und wenn viele Nutzer sagen, das stimmt nicht, dann kommt wieder der Geograf und sagt, oh, da müssen wir was ändern. Das heißt, das ist schon ein nettes Community-Projekt, aber nach allem, was wir gerade gelernt haben, ist es sicher kein GeoWiki. Alternativ dazu, neben diesen ganzen kartenbasierten Sachen, haben wir klassische Wiki mit Bild, Text, allem drum und dran, wie wir das halt so kennen, in die wir Karten einbinden. Das geht relativ einfach. Also das, was wir hier sehen, ist das Wiki der finnischen Seen. Finnland hat sehr viele Seen. Die wollten sie alle schön räumlich verorten. Und was sie gemacht haben, ist im Wesentlichen MediaWiki zu nehmen, schönes CSS drüber zu legen, damit das ein bisschen nach 70er Jahre aussieht und dort Google-Karten einzubinden, auf denen Punkte eingemalt sind. Was aus meiner Sicht da ein bisschen schwach ist, ist, das ist alles relativ basal. Also ich kann halt eine Google-Karte in das Wiki einbinden, kann einen Punkt malen. Ist nett, aber auch nicht mehr. Viel besser macht schon die Wikipedia selbst. Wenn wir uns eine Wikipedia-Seite anschauen über einen Ort, beispielsweise Münster, dann wird über das Template hier schon ganz viel Geoinformation geliefert, nämlich 4 Stück. Das eine ist diese Deutschlandkarte, da liegt ein SVG dahinter und dieser Punkt hier ist nicht in dem SVG drin, sondern wird wirklich dynamisch draufgezeichnet. Das heißt, ich kann als Nutzer sagen, ich habe einen neuen Ort, möchte ihn einzeigen, gebe die Koordinaten an und im Hintergrund wird gerechnet und der Punkt erscheint an der richtigen Stelle in der Wiki-Seite. Das zweite ist, wenn ich hier draufklicke, dann kriege ich meine Minimap. Da sehe ich auch die Umrisse von Münster angezeigt. Und genauso kann ich da drauf klicken und dann kriege ich eine OpenLayers OSM-Karte eingeblendet, ebenfalls mit Umrissen und mit ganz vielen Links auf andere Wikipedia-Seiten in der Gegend. Das Ganze wird allerdings nicht live aus der Wikipedia raus generiert, sondern ich habe in der OSM-Datenbank Wikipedia-Text drin, die URLs von dem Wikipedia, also nicht die komplette URL, aber die einen Hinweis auf die Wikipedia-Seite haben, und der Toolserver läuft regelmäßig drüber, crawlt das Ganze, bietet genau die Informationen über die API an, die wir im vorletzten Vortrag gesehen haben, und wir kriegen hier diese netten Punkte angezeigt, können da draufklicken und springen auf die nächste Seite. Ist sehr, sehr praktisch, wenn man irgendwo hinfährt, wenn man nach Münster fährt, geht man auf die Münsterseite, zieht die Karte groß, zoomt rein und schaut, was habe ich denn da für Seiten über die Sehenswürdigkeiten und Ähnliches. Ist sehr schön. Und das vierte ist, ich kann auf die Koordinaten selbst klicken und lande auf der GeoHack-Seite und dort werden mir, also ich glaube, das geht noch viel, viel weiter, also 50 verschiedene Karten oder so wird mir angeboten und auf jede von diesen Karten kann ich mir dann Münster anschauen. Und dann entsprechend die Funktionalität dieser Karten nutzen. Das ist alles schon ganz schön. Aber es reicht mir nicht. Und ich will jetzt kurz zeigen, warum mir das nicht reicht. Im Rahmen eines BMBF-Projekts namens EMN Move haben wir ein System geschaffen, Mona, mobile Nachbarschaft. Da ging es darum, dass Leute, also vor allem Senioren, mobil bleiben in ihrer näheren Umgebung. Und ein Element dieses Systems war ein GeoWiki und das sah im Wesentlichen so aus, also das sind jetzt Aufnahmen direkt aus dem System, also Screenshots. Ich habe hier in Bamberg die Meyersche Gärtnerei, die habe ich kartiert und im Wesentlichen schaut es erstmal so aus, ich habe eine Wiki-Seite und ich habe eine Karte daneben, das ist nichts Besonderes. Spannend wird es jetzt, wenn man da anfängt zu lesen, das Wohngebiet Meyersche Gärtnerei, dann kann ich da draufklicken und krieg auf der Karte erstmal gehighlightet, welches Geo-Objekt die Meyersche Gärtnerei darstellt. Ich nenne das Ganze einfach mal Geolink. Das heißt, ich habe einen Verweis von dem Inhalt der Karte auf irgendwas, was in der Karte angezeigt wird. Umgekehrt, wenn ich auf ein Geo-Objekt klicke, kriege ich angezeigt, in welchen Wiki-Seiten kommt denn dieses Geo-Objekt vor. Und ich kann jetzt jede von denen anklicken und lande dann wieder auf der entsprechenden Wiki-Seite. Nächster Schritt, wenn ich irgendwas anklicke, was zum Beispiel eine andere Zoom-Stufe eingestellt hat, was woanders liegt, dann zoomt und scrollt mir das System automatisch dahin. Live sieht das ein bisschen besser aus, das ist schön animiert. Und ich kann dann natürlich nicht nur POIs einzeigen, sondern zum Beispiel auch den Fußweg. Das heißt, ich habe hier eine Wiki-Seite, wo ich nicht bloß eine Geoinformation habe, wie jetzt bei der Wikipedia, sondern ich kann im Text 20, 30, 40 verschiedene Sachen referenzieren und ich spare mir die ganzen Erklärungen im Text. Also wenn ich so einen klassischen Text lese mit Wegbeschreibung und sonst was, dann habe ich sehr, sehr viel Information, wo jedes Mal dasteht, wo das jetzt liegt und neben dem liegt das und das ist dann zwei Straßen weiter und so weiter. Das kann ich mir alles sparen. Ich lege einfach Geolinks dahinter. Der Nutzer kann das anklicken und kriegt sofort auf der Karte gezeigt, wo das ist. Er kann die Karte interaktiv ganz normal benutzen, kann scrollen, kann zoomen, kann theoretisch beliebige andere Funktionen machen. Was hier nicht angezeigt ist, ich kann da oben auch noch ausklappen, dass Geo-Objekte, die nicht auf dieser Seite, sondern auf anderen Seiten genutzt werden, aber räumlich halt benachbart liegen, auch noch angezeigt werden und ich kann da hin und her. Das Ganze kann ich ganz normal editieren. Ich habe hier einen VisiWik-Editor. Ich kann jetzt sagen, ich möchte einen Geolink setzen und kriege dann hier einen Leaflet-Draw-Editor, in dem ich beliebige Sachen einzeichnen kann. Grundsätzlich kann ich mir auch OSM-Objekte, also Umrisse aus OSM direkt holen. Das ist in der Version nicht eingebaut, weil hier Einfachheit vor allem anderen ging. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Und ich hoffe, dass ich damit ein Wiki gebaut habe, wo ich eine enge Kopplung zwischen Text- und Geo-Objekten habe, wo ich also weder primate Karte habe, also alles ist kartenbasiert, wo ich dann nur so kleine Text an die Kartenobjekte hängen kann, noch es ist rein textbasiert und die Karte wird halt nur eingeblendet, sondern wo ich so quasi beide Sichten habe. Das Ganze ist interaktiv, also auf Klicks reagiert die Karte, umgekehrt von der Karte auf den Text. Und diese Geo-Objekte, die ich da habe, die liegen im Wiki. Jetzt kriege ich sicher geschimpft, warum liegen die nicht in OSM, wenn wir die schon haben. Naja, zum einen haben wir Sachen, die sind in OSM nicht sinnvoll. Also wenn ich jetzt irgendwelche speziellen Sachen einzeichne, die nur im Kontext dieses danebenstehenden Textes sinnvoll sind, dann stören die in OSM. Dann ist das nur irritierende Information. Das zweite ist, wenn da jemand seine Planungen für irgendeinen Bauabschnitt oder so machen will, dann will der die Daten einfach noch nicht rausgeben. Dann will der die lokal haben. Und was für uns sehr wichtig war, wir haben festgestellt, dass die Nutzer des Wikis eine Hemmschwelle haben, sowas Großes wie die OSM-Datenbank anzufassen. Ja, da könnte ich ja was kaputt machen. Wenn ich dagegen hier in dem Wiki irgendwas einzeichne und das geht schief, dann ist das nicht so dramatisch. Deswegen haben wir gesagt, erstmal nur die Richtung Import von Geometrien. Das Ganze ist als Rails-Anwendung umgesetzt, clientseitig mit Leaflet und Leaflet Draw und TinyMCE als Editor. Da musste ich ein eigenes Plugin schreiben, das war nicht ganz so einfach. Also wen das technisch interessiert, TinyMCE hat leider die ganzen Links, die ganze Link-Logik richtig hart kodiert. Da konnte man sich nicht einfach einhängen. Für die Geo-Verarbeitung haben wir Geos genommen, beziehungsweise RGeo, das ist die Ruby-Anbindung davon. Geos ist im Grunde das C-Äquivalent zur Java Topology Suite. Und da kriegt man hinten WKT und WKB raus, also Well-Known Text und Well-Known Binary als Datenformat, in dem man die Sachen speichern kann. Das Zeug könnte man jetzt in eine PostGIS-Datenbank füttern und hätte dann die ganzen schönen PostGIS-Funktionen. Allerdings haben wir festgestellt, für je wenig 1000 Geo-Objekte lohnt sich das nicht. Also es ist nett, das zu machen, wir haben das auch vorgesehen, aber wir haben gesagt, wir lassen dem Nutzer lieber die Möglichkeit, eine beliebige Datenbank dahinter zu hängen. Es kostet nicht so viel mehr. Also wenn jetzt jemand sich einbildet, das für ein paar Millionen Geo-Objekte zu machen, dann würden wir ihm sehr empfehlen, dann PostGIS dahinter zu hängen, aber für die paar tausend handgezeichneten Sachen lohnt das einfach nicht. Datenaustausch-Server-Client läuft über GeoJSON, das ist auch wunderbar. Hat uns ein bisschen Ärger gemacht mit Leaflet, weil damals hatten wir noch Version 0.6. Da kamen ein paar Sachen falsch an, beziehungsweise gingen nicht so, wie wir wollten. Und GeoJSON hat so ein paar tolle Sachen. Da gibt es sowas wie eine Feature-Collection, wo man tolle Sachen kodieren kann. Dummerweise gibt es das dann im WKT nicht, was uns sehr geärgert hat. Aber das sind so die technischen Details. Und die OSM-Abfrage, also Sachen aus OSM zu holen, haben wir über die Overpass-API gemacht. Ja, und momentan sitze ich am zweiten Versuch. Ich würde das Ganze gerne aus dem System rausholen und eigenständig machen. Und ich habe das Ganze mal Gwen genannt, GeoWiki Engine. Engine deswegen, weil ich hier was baue, was man dann in beliebige Rails-Apps einfach einhängen kann als Modul, was aber auch eigenständig läuft. Das Ganze ist enthält haufenweise Updates, also ich programmiere das im Wesentlichen neu, Anpassung Rails 4, TinyMCE 4. Ich möchte haufenweise Features einbauen, die in dem Ding noch nicht drin sind. Zum Beispiel hätte ich gerne einen Link, wo ich draufklicke und da werden eine ganze Gruppe von Geo-Objekten gehighlightet. Ich hätte gerne eine Editor-Unabhängigkeit, also dass jemand sagt, er möchte lieber so Markup, Markdown, irgendwelche anderen Sachen als Wiki-Text haben und nicht TinyMCE benutzen. Da hätte ich gerne eine Unabhängigkeit. Ich mache mir Gedanken darüber, wie kriegt man Features, die Nutzer angelegt haben, die vielleicht doch brauchbar sind, wieder zurück nach OSM. Da macht man ein großes Fass auf. Das ist alles andere als einfach. Da diskutieren wir gerade. Und das Ganze ist Work in Progress und wird hoffentlich bald unter der URL auffindbar sein. Also die URL funktioniert schon. Da wird es dann irgendwann einen GitHub-Link drauf geben. Der existiert noch nicht. Ganz, ganz kurz möchte ich noch Werbung für ein anderes Projekt machen. Das ist ein zweites Tool von mir, OSM Explorator. Das ist ein Toolset, mit dem ich die OSM-Datenbank von innen anschauen kann. Da geht es darum, dass wir uns angeschaut haben, wie arbeiten Nutzer in OSM zusammen, haben Kollaboration analysiert. Das, was man als Grafik sieht, ist der Kollaborationsgraf von Alt-Prag, also von der Altstadt von Prag. Und dort gibt es schon eine erste Veröffentlichung, das ist ein Springer-Link. Und wer da Fragen hat, also wer sich dafür interessiert, wie man sich Zusammenarbeit in der OSM-Datenbank anschauen kann, soll mich dann einfach auch nochmal ansprechen. Hier vielleicht noch kurz die Bildrechte des Vortrags, die zitierte Literatur. Und wer mich jetzt auf der Konferenz nicht mehr erwischt, schreibt mir eine Mail. Bin auch noch auf Twitter zu finden und so, das steht jetzt alles nicht hier. Ja, dankeschön. Fragen. Also wir haben auch noch die Gelegenheit, hier live uns das anzuschauen.
Ja, recht vielen Dank für den interessanten Vortrag. Fragen?
Kann man letztendlich auch so eine Funktionalität wie bei UMAP erwarten, wo sich Leute also quasi ganz einfach ihre eigenen Karten für ihre speziellen Zwecke malen können, auf einer Weboberfläche möglicherweise?
Ja, also grundsätzlich, also was ich hier als Basis immer drunter habe, sind natürlich die Kartendaten. Also ich kann halt irgendwelche Kacheln auswählen von einem von den Teilanbietern. Da habe ich jetzt, also die Basiskarte hole ich mir, die klaue ich mir, aber da drauf kann ich einmalen, was ich will. Was vorgesehen ist, was aber noch nicht fertig implementiert ist, ist die Möglichkeit, ich mache so eine Wiki-Seite, da kann ich halt einzeichnen, was ich möchte, kann auch viele Wiki-Seiten machen. Und was ich mir noch vorstelle, ist ein statischer Export. Ich drücke auf den Knopf und ich kriege eine HTML-Datei zurück, die ich irgendwo hinlegen kann, also die unabhängig von dem Rails-Server funktioniert und die dann standalone mit den eingezeichneten Objekten funktioniert. Weil das fände ich ganz praktisch, wenn man sich das quasi sowas zu mitnehmen ist. Ich brauche in meiner, von mir aus für meine Firmenseite oder für irgendeine Konferenzeinladung oder so, brauche ich eine schöne Karte mit ein paar eingezeichneten Sachen. Ich schreibe mir so eine Wiki-Seite, kriege die komplette Karte als Code und kann die irgendwohin mitnehmen. Also das ist ein Feature, was angedacht ist, was aber noch nicht umgesetzt ist.
Ich habe eine Frage ein bisschen am Rande, weil Sie hatten ja auch Barrierefreiheit gezeigt. Mhm. Mich interessieren einfach diese Daten, weil mein letzter Stand war zum Beispiel, dass bei Wheelmap gar keine eigene Datenbank existiert, dass das alles in USA...
Nein, also alles, was man in Wheelmap sieht, landet als Tag in OSM. In OSM, so ein Node, OSM hat dann zusätzlichen Tag, Wheelmap, ich weiß nicht genau, wie der heißt, Wheelmap irgendwas... Doppelpunkt, und da steht da im Wesentlichen halt drin, grün, gelb, rot.
Und das war auch Wheelmap, was Sie gezeigt hatten, und es gibt auch nichts anderes, was irgendwie relevant wäre.
Es gibt ein paar Sachen, aber da müsst ihr jetzt selber nochmal schauen. Es gibt zum Beispiel Rollstuhl-Routing in Bonn. Die haben sich angeschaut, wie baue ich eine Routing-Engine, die rollstuhlgerecht ist, also die Bürgersteigabsenkung berücksichtigt und ähnliches. Es gibt, Wheelmap ist nicht das einzige, aber Wheelmap ist sowohl das bekannteste als auch das einfachste. Also es gibt viel Kritik an Wheelmap, weil das halt sehr, sehr einfach ist. Also ich kann nicht unterscheiden, ist nur das Klo nicht zugänglich oder ist der Eingang schon nicht möglich. Andererseits ist durch die Einfachheit halt auch eine hohe Akzeptanz. Also die Leute machen auch mit. Es gibt in Berlin ein Projekt, das hieß Mobi irgendwas, wo sie quasi mit Freiwilligen versucht haben, eine Karte aufzubauen mit sehr, sehr viel Informationen. Die ist viel, viel detaillierter, aber wesentlich schwerer ans Laufen zu bringen, weil natürlich auch die Einstiegshürde höher ist. Das ist immer ein Trade-off.